Ja, herzlich willkommen zum Vortrag über das OpenSC-Projekt und die freie Smartcard-Unterstützung. Mein Name ist Peter Koch. Ich bin zu dem Thema gekommen aufgrund eines Projektes bei meinem Arbeitgeber. Da ging es darum, die Passwörter abzulösen durch ein sicheres Authentifizierungsverfahren. Und nach vielen Recherchen, was man da so machen kann und was die Vor- und Nachteile von den unterschiedliche Verfahren sind wir dann letztendlich bei Smartkarten gelandet. Ich habe den Vortrag gestern schon mal im Business- und Behördenkongress gehalten, mit anderen Folien, deswegen muss ich jetzt immer selber drauf gucken, was ich überhaupt erzählen möchte. Gut, als erstes erzähle ich was zu, vorstellen. Ich wollte das OpenSC-Projekt noch vorstellen, genau. Also ich bin der Peter Koch. OpenSC-Projekt ist ein internationales Team, wie so oft bei freien Projekten. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass OpenSC in Deutschland eher unbekannt ist, was daran liegt, dass in Deutschland Smartkarten so wenig benutzt werden. Also es gibt andere Länder, wo OpenSC ganz offiziell von den Regierungen eingesetzt wird, um die nationalen ID-Karten anzusteuern. Da ist das ganz anders. In Estland zum Beispiel hat im Prinzip jeder volljährige Bürger so eine ID-Karte und die Esten benutzen für die Ansteuerung genau dieser estländischen ID-Karte OpenSC. Belgien hat auch so eine ID-Karte, die haben vor kurzem OpenSC kopiert in irgendeinem Stand und benutzen das. Spanien hat vor einiger Zeit auch eine frühere Version kopiert und das dann sozusagen zur nationalen Software für die spanischen ID-Karten ernannt. Also daran kann man erkennen, dass das schon ziemlich verbreitet ist. In Deutschland halt eben unbekannt, weil es gibt keine deutschen ID-Karten. Es gibt zwar Signaturkarten in Deutschland, aber ich weiß nicht, wer von Ihnen so eine gelbe Karte hat. Hat irgendeiner so eine gelbe Karte? Der Herr Jellinghaus, ja gut, der hat die, das ja auch. Den wollte ich sowieso gleich vorstellen, weil das ist sozusagen auch ein Mitspieler im OpenSC. Oder hat jemand so eine blaue? Es gibt die auch in verschiedenen Farben. Hat auch keiner, ja, sehen Sie. Ja, also. Und genauso sieht das in der breiten Bevölkerung auch aus. Letztendlich kennt die keiner. Was aber in Zukunft hinzukommen wird, es gibt ja noch so eine dunkelblaue. Ja, diese hier. Das ist ein Prototyp des elektronischen Heilberufeausweises. Den wird im Laufe dieses Jahres jeder Arzt und jeder Apotheker bekommen. Und sobald das dann funktioniert hat, soll dann auch jeder gesetzlich Krankenversicherte eine elektronische Gesundheitskarte bekommen, die dann im Prinzip das entsprechend ist. Also wenn es funktioniert, wird dann in relativ schneller Zeit Deutschland, also zumindest eine Berufsgruppe flächendeckend mit so einer Signaturkarte ausgestattet sein. Und wir haben beim OpenSC-Projekt im Moment so ein bisschen den Ansporn, dann die Ersten zu sein, die das Ding dann auch unterstützen. Ja, also ich selber arbeite im Umfeld dieser Ärztekarte und ich weiß, ich drücke hier mal auf den Knopf noch. Und ich weiß daher, dass im Prinzip das schon schwierig genug ist für die ganzen Gremien, diese Karte zu verabschieden und Software im eigentlichen Sinne haben die noch nicht. Was mich dann immer so ein bisschen skeptisch stimmt, wie das dann mit meiner 80-jährigen Oma funktionieren soll, wenn die nächstes Jahr mit ihrer Gesundheitskarte in die Praxis geht. Na gut, ist ein anderes Thema. So, den Herrn Jellinghaus habe ich schon mal kurz vorgestellt. In Deutschland gibt es so drei Leute, eigentlich nur zweieinhalb, weil ich würde mich so als Mitarbeiter von OpenSC nur so als halbe Person zählen. Mein Hauptbeitrag zum OpenSC-Projekt besteht eigentlich nur in diesem Vortrag hier. Die eigentlichen Keyplayer sind unter anderem der Herr Jellinghaus und der Herr Larsch, der ist aber heute nicht hier, es sei denn, der wäre jetzt noch plötzlich angereist. Wenn Sie das interessiert, gehen Sie auf unsere Webseite www.opensc-project.org und da ist eigentlich alles Wissenswerte drauf. Und die ist auch relativ wenig frequentiert, sodass, wenn Sie da eine Frage stellen, Sie eigentlich immer prompt eine Antwort kriegen. So, jetzt kann ich Ihnen, um Ihnen die Smartkarten, Zwei-Faktor-Authentifizierungsverfahren, kann ich Ihnen nicht allzu viel erzählen, weil ich habe zu viele Folien, um die jetzt in die halbe Stunde reinzupacken. Ich mache mal Folgendes, ich lasse mal hier so das Ding mit den blauen und hellblauen und gelben Karten rumgehen. Zwei-Faktor-Authentifizierung, die Idee ist folgende, Passwortanmeldung ist unsicher aus den Gründen, die Sie alle kennen. Mein Passwort kann ja irgendjemand irgendwie in die Finger gekriegt haben, entweder hat das irgendwo erlauscht oder er hat eine Videokamera in mein Büro gestellt oder irgendwie kann man da ja drankommen. Und bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung sagt man, man identifiziert sich jetzt nicht mehr nur noch mit einem Passwort, sondern mit einem einmaligen Gegenstand und zusätzlich mit einem Passwort. Und der einmalige Gegenstand hat den Vorteil, den kann ja immer nur eine Person haben. Ja? Wenn man ihnen den klaut, dann merken sie das, weil sie haben ihn ja nicht mehr. Wenn jemand ihr Passwort rausbekommen hat, merken sie das ja erstmal nicht. Dass sie noch zusätzlich ein Passwort brauchen, liegt daran, dass wenn sie den Gegenstand mal irgendwo liegen lassen, ja, dann wollen sie ja nicht, dass jeder, der den Gegenstand findet, dann sozusagen sich sozusagen in ihrem Namen authentifizieren kann. So, jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten, was man als einmaligen Gegenstand nehmen kann. Man kann zum Beispiel sagen, so ein Fingerabdruck ist einmalig oder so ein Augenhintergrund ist auch eine super einmalige Sache. Hat auch noch den Vorteil, kann man nicht irgendwo liegen lassen, außer in den James-Bond-Filmen, wo da Augen auch schon mal abhanden kommen. So eine Smartcard ist auch ein einmaliger Gegenstand. Ich erkläre Ihnen gleich, warum. Das Problem bei der ganzen Sache ist nicht, einen einmaligen Gegenstand zu finden, sondern einem entfernten System auf elektronischem Wege zu beweisen, dass man im Besitz dieses Gegenstandes ist. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, Sie wollen einem Server beweisen, dass Sie irgendein bestimmtes Muster auf Ihrer Netzhaut haben, wie wollen Sie das denn machen? Sie können natürlich Ihr Auge in die Kamera halten und die Kamera sieht dann Ihr Auge und dann gibt es so eine Mustererkennung und die schickt dann irgendwelche Signale zum Server. Aber der Server hat keine Möglichkeit festzustellen, ob da eine Kamera mit einem Auge ist oder ob da ein Videorekorder steht, wo einfach nur das Bild von Ihrem Auge aufgezeichnet worden ist. Und deswegen sind diese biometrischen Verfahren an der Stelle nicht einsetzbar. Fingerabdruck ist genau das Gleiche. Sie legen den Fingerabdruck auf Ihren USB-Fingerabdruckleser und protokollieren einfach, was da über die USB-Leitung geht. Und dann können Sie danach sich identifizieren, auch ohne Finger. Sie können natürlich auch die USB-Leitung protokollieren, wenn Ihr Chef den Finger da drauf legt. Macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn in dem Zusammenhang. Ja. Gut. Dann gibt es eine Idee, die hätten wir fast eingesetzt, weil ich hatte, als ich das einführen sollte, relativ viel Geld, weil es kurz vorher in der Firma so einen Zwischenfall gab, den ich jetzt nicht näher erläutern möchte, aber der hat dazu geführt, dass die Geschäftsführung höchst sensibilisiert war und gesagt hat, das kann ruhig 100.000 Euro kosten, das jetzt einzuführen. Hauptsache, das passiert nicht nochmal. Und da hätten wir, weil diese Secure-ID-Dinger sind ja nicht gerade günstig, hätten wir die fast genommen. Weil die Idee bei dem Secure-ID-Token ist die, da ist eine Nummer drauf und die ändert sich alle 60 Sekunden. Und wenn Sie jetzt den RSA-Vertreter fragen, dann sagt er Ihnen, gut, wer die Nummer kennt, hat den Token in der Hand. Ja, ich sage immer nur, wer den Token in der Hand hat, kennt die Nummer. Das ist richtig, aber andersrum nicht. Denn, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken, 15.13 Uhr, ich würde sagen 603086. Ja? Also ich sage dann immer, ich habe das schon mehrfach den RSA-Leuten erklärt, weil die das noch gar nicht wissen, dass man ihren RSA-ID-Token auch schön als Taschenuhr nehmen kann. Wenn man nämlich wissen will, wann 16.15 Uhr ist, dann braucht man nur da drauf zu gucken und wenn 925685 kommt, ist 14.15 Uhr. Ja, das haben die bisher noch nicht in ihre Werbeprospekte übernommen, aber... Ich habe das auch nur gemacht, weil ich war kurz an der Stelle, das zu kaufen und wollte einfach von den Leuten wissen, wie funktioniert das. Ihr könnt mir ja viel erzählen, dass ihr eine renommierte Firma seid und wenn das nicht sicher wäre, Herr Koch, überlegen Sie sich, das wird in Banken eingesetzt, weltweit. Also wenn diese Nummern vorhersagbar wären, wir könnten komplett einpacken. Und ich habe mir dann den Spaß gemacht, mal so eine Nummer auf den Zettel zu schreiben und den Mann dann wieder seine Geschichte erzählen zu lassen und ihn dann zu fragen, also drehen Sie mal den Zettel um, müssen natürlich gut timen, so wie ich jetzt. Ne? Muss natürlich noch ein bisschen erzählen, bis 15.15 Uhr ist und ihn dann zu sagen, pass mal auf, drehen Sie den Zettel mal um und sagen mir, warum da die Nummer steht, die gerade auf dem Token ist. Und das ist das dumme Gesicht. Also die sieht man nur. Jetzt muss ich natürlich erklären, warum das geht. Das geht deshalb, weil ich weiß, wie dieser Token die Nummer rechnet. Also man muss das mathematische Verfahren kennen. Das ist nicht frei verfügbar, aber es ist verfügbar. Im Internet, man muss da einfach nur ein bisschen suchen und das war so eine Sonntagsnachmittagsbeschäftigung. Ja gut, da muss man halt ein kleines C-Programm schreiben und man muss die Identifikationsnummer von dem Token kennen. Ja, wobei ich nicht Seriennummer sagen darf. Ich habe mal vor 2 Jahren behauptet, wenn man das Verfahren kennt und die Seriennummer, dann könnte man das vorhersagen. Da ist mir schon mit Unterlassungsklage gedroht worden, weil da steht hinten eine Seriennummer drauf. Und die Seriennummer, die hinten drauf steht, damit können Sie das nicht. Es gibt dann zu jedem Token noch eine zweite Nummer, aber wenn Sie die kaufen, kriegen Sie die so auf so einem Zettel mitgeliefert. Also das ist jetzt nicht so schwierig, da an die ranzukommen. Und RSA selber kennt auch die Identifikationsnummer von jedem Token. Also wenn Sie mal den Token vergessen haben, könnten Sie prinzipiell bei RSA anrufen und die bitten Ihnen doch mal die Nummer zu sagen, die da gerade draufsteht. So, das hier mit den Körperteilen habe ich Ihnen schon erzählt. So, jetzt bleibt Ihnen nichts erspart. Ich muss Ihnen kurz erklären, wie diese Chips da in den Karten. Sie müssen das mal weitergeben, damit die anderen auch in den Genuss kommen. Ich kann ja mal Folgendes machen, während ich hier erzähle, für die, weil jetzt ist ja die Zeit abgelaufen, damit die anderen auch noch einen Spaß haben. Also ich erzähle Ihnen jetzt kurz, was in diesen Chips passiert. Und zwar besteht ein Smart Card Chip aus so einem kleinen Computer. Und der Computer hat ROM und RAM und einen Prozessor. Und das Smarte an dem Ding ist, dass der kryptografische Operationen ausführen kann. Eine Krankenkassenkarte, die Sie zum Beispiel im Moment haben, die kann das nicht. Oder eine Telefonkarte, die sieht so ähnlich aus, aber die kann eben keine kryptografischen Operationen durchführen. Aber die Karten, die ich da an dem Anhänger habe, die können alle das. Und jetzt würde ich Ihnen gerne erklären, was das ist. Und um Ihnen zu erklären, was asymmetrische Verschlüsselung ist, muss ich Ihnen kurz sagen, was symmetrische Verschlüsselung ist. Und bei symmetrischer Verschlüsselung passiert Folgendes. Sie haben irgendeinen Text und den wollen Sie in irgendeinen Buchstabensalat verwandeln. Und das wollen Sie so machen, dass jemand, der den Buchstabensalat hat, dann nicht wieder den Klartext raus zurückbekommen kann. Und das machen Sie mit einem Schlüssel. Und Sie machen das so, dass Sie nur, wenn Sie den Schlüssel kennen, sozusagen die Verschlüsselung hinkriegen und mit dem gleichen Schlüssel auch wieder die Entschlüsselung. Das hat dann den Nachteil, dass wenn ich Ihnen jetzt irgendwas verschlüsselt schicken möchte, muss ich irgendwie dafür sorgen, dass Sie jetzt erstmal den Schlüssel bekommen. Den kann ich Ihnen natürlich nicht vorher per E-Mail schicken, weil ich mache das Ganze ja, weil ich die Nachricht per E-Mail übermitteln wollte. Oder im Zweiten Weltkrieg haben die das immer gemacht mit den U-Booten. Das ist auch äußerst ungeschickt, wenn man dann den Schlüssel zum U-Boot funkt. Ja? Und bei der asymmetrischen Schlüsselung, da ist das anders. Da haben Sie sozusagen nicht einen Schlüssel fürs Ver- und Entschlüsseln, sondern Sie haben zwei. Und was Sie mit dem einen entschlüsseln, können Sie nur mit dem anderen wieder in die andere Richtung entschlüsseln und umgekehrt. Also Sie haben jetzt nicht den einen nur zum Verschlüsseln und den anderen nur zum Entschlüsseln, sondern was Sie mit dem einen verschlüsseln, können Sie nur mit dem anderen wieder entschlüsseln. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt so ein Schlüsselpaar für mich erzeugen kann. Einen von den beiden Schlüsseln nehme, den behalte ich für mich und den zweiten lasse ich mir jetzt hier so auf die Stirn tätowieren, damit den jeder sehen kann. Und dann können Sie, wenn Sie so an mir vorbeikommen, sehen, welchen zweiten Schlüssel ich auf der Stirn habe, können dann irgendeine Nachricht mit diesem Schlüssel auf meiner Stirne verschlüsseln und können sicher sein, dass ich die einzige Person bin, die diese Nachricht dann wieder entschlüsseln kann. Weil ich habe ja den passenden privaten und den habe ich ja sicher aufbewahrt. Warum das mit der Tätowierung nicht so gut ist, da sage ich gleich dann noch was zu. Aber warum das mit der Tätowierung sehr gut ist, das sage ich Ihnen auch noch. So, damit können Sie jetzt 2 Dinge machen. Die erste Sache habe ich Ihnen gerade schon erklärt. Sie können im Prinzip Nachrichten übermitteln und Sie müssen nicht im Vorfeld den Schlüssel auf sicherem Wege übermitteln. Die zweite Sache ist, Sie machen es jetzt umgekehrt. Sie verschlüsseln jetzt nicht mit Ihrem öffentlichen Schlüssel, damit es nur der Private entschlüsseln kann, sondern Sie verschlüsseln eine Nachricht mit Ihrem privaten Schlüssel. Das muss natürlich ich machen, weil ich bin der Einzige, der den kennt. Und jetzt schicke ich die Nachricht Ihnen. Jetzt werden Sie sagen, das ist halt nicht besonders pfiffig, weil jeder kennt ja meinen öffentlichen Schlüssel. Also jeder kann ja das dann wieder entschlüsseln. Also was soll der Quatsch? Ja? Geheimhaltungseffekt ist gleich 0, aber Sie haben 2 Nebeneffekte. Der erste Nebeneffekt ist, wenn Sie die Nachricht entschlüsseln können mit meinem öffentlichen Schlüssel, dann ist sie nicht verändert worden. Weil wenn die irgendwie verändert worden wäre, dann könnten Sie den Buchstabensalat nicht mehr in einen Klartext verwandeln, sondern Sie würden aus dem einen Buchstabensalat nur einen anderen Buchstabensalat machen. Und diese Verfahren sind so, wenn da nur eine kleine Sache verändert ist, dann bricht das ganze Verfahren. Dann kriegen Sie nicht nur die halbe Nachricht oder so. Ne? Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, wenn Sie eine Nachricht bekommen, die sich mit meinem öffentlichen Schlüssel entschlüsseln lässt, dann kann die nur von einer Person kommen. Nämlich von der Person, die den privaten passenden Schlüssel hat. Und das bin ich. Das heißt, Sie haben eigentlich zwei Nebeneffekte. Das ist, Sie wissen, die Nachricht ist unverändert und Sie wissen, wo die Nachricht herkommt. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, was passiert, wenn Sie ein Stück Papier unterschreiben, dann machen Sie auch zwei Dinge. Sie wissen, was Sie da unterschreiben und es ist auch klar, wer das unterschrieben hat. Außer bei Ärzten, wenn die so komisch da drauf kriegen. Ja? Und das ist genau, was eine digitale Unterschrift ausmacht. Sie wollen irgendwie beweisen, was unterschrieben worden ist und Sie wollen beweisen, wer es unterschrieben hat. Ja? Was ich jetzt hier verschweige, ist, dass Sie auch noch wissen wollen, wann das passiert ist. Sie schreiben ja normalerweise auch nicht nur einfach Koch unter ein Dokument, sondern Wiesbaden, 4. Mai 2006 Koch. Ja, und deswegen macht man bei digitalen Unterschriften dann auch noch direkt den Zeitpunkt mit da rein. Wird aber relativ selten gemacht, weil man ja immer den Zeitpunkt von seinem Computer nimmt und den können Sie im Prinzip ja vorstellen oder nachstellen. Also die Uhrzeit in einem signierten Dokument ist relativ wenig wert. Es sei denn, Sie lassen das extra von so einem Zeitstempeldienstleister machen, der Ihnen dann garantiert, dass er auch die richtige Uhrzeit benutzt. Aber Sie als Privatmensch, wenn Sie was signieren, haben da eigentlich immer nur die Uhrzeit von Ihrem PC drin. So, jetzt geht man aber nicht hin und verschlüsselt die gesamte Nachricht, weil die kann ja sowieso jeder entschlüsseln. Außerdem, wenn Sie eine sehr große Nachricht haben, wollen Sie die nicht mit diesem kleinen Chip da verschlüsseln, würden Sie Stunden drauf warten. Und Sie können aber den gleichen Effekt, den ich gerade beschrieben habe, erreichen, wenn Sie einfach die Nachricht nehmen, berechnen sich davon eine Prüfsumme und unterschreiben dann die Prüfsumme. Ja, dann kriegen Sie die verschlüsselte Prüfsumme. Wenn Sie die dann mit meinem öffentlichen Schlüssel entschlüsseln können, wissen Sie, aha, die Prüfsumme ist nicht verändert worden, die Prüfsumme stammt vom Koch. Gut, und dann rechnen Sie sich die Prüfsumme vom Dokument aus und wenn die gleich sind, dann wissen Sie, aha, Prüfsumme ist nicht verändert worden, dann ist auch das Dokument nicht verändert worden. Hat zudem den Vorteil, dass Sie nicht wie bei einer Papierunterschrift, Sie können die Unterschrift von dem Dokument trennen. Sie können das sozusagen separat in einer Extradatei aufbewahren. Ja. Was bei einer Papierunterschrift schlecht geht, weil wenn Sie die abmachen, dann ist das Ding. Außerdem ist das eigentlich keine Unterschrift, sondern mehr so wie eine Unterschrift beim Notar, weil Sie ja gleichzeitig auch noch beweisen können, was Sie unterschrieben haben. Ja, wenn Sie 10 Seiten unterschreiben auf der letzten Seite, kann ja im Prinzip jemand die zweite Seite wegmachen. Es sei denn, der Notar hat die so zusammengeöst. Und die digitale Unterschrift öst Ihnen eigentlich das gesamte Dokument zusammen. Ja, wenn Sie da ein einziges Bit verändern, ist direkt die Prüfsumme weg, anders und dann ist die Unterschrift ungültig. Wenn Ihnen das aus Versehen passiert ist, dann gut. Dann weiß der Endanwender nur, aha, ich habe hier ein Dokument und die Unterschrift passt nicht, ist verändert worden. So, technischer Aufbau von der Smartcard habe ich gerade auch schon so ein bisschen erzählt. Da ist halt dieser kleine Rechner drin, so von der Leistungsfähigkeit ungefähr wie die Steuerungscomputer von den Apollo-Raketen. Ich wäre damit nicht zum Mond geflogen. Aber das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich so ungefähr auf dem Level. Und der Witz bei den Smartkarten ist, dass der private Schlüssel, von dem ich eben gesagt habe, ich bewahre den irgendwo sicher auf, dass der in dieser Karte drin ist. Und zwar so, dass ich den da nicht mehr rausholen kann. Beziehungsweise es gibt sogar Karten, die den Schlüssel in der Karte erzeugen. Also die erzeugen das Pärchen in der Karte und Sie können nur einen von beiden rauslesen. Der andere ist da drin und bleibt bis in alle Ewigkeit in der Karte. Und Sie können den nur benutzen, indem Sie jetzt die Daten in die Karte reinschicken, der Karte sagen, sie soll die Verschlüsselung machen und dann gibt Ihnen die Karte des verschlüsselten Wert zurück. Aber die Karte rückt nicht diesen Schlüssel raus. Ja, und das Ganze macht ihr auch nur, wenn man vorher eine PIN eingegeben hat. Das heißt, Sie haben jetzt nicht nur die Sicherheit, wenn Sie eine Unterschrift vom Koch bekommen, dass die mit dem privaten Schlüssel vom Koch gemacht worden ist, sondern Sie wissen auch, dass die mit der einzigen Karte gemacht worden ist, die diesen Schlüssel enthält. Ja, und das ist halt diese gelbe Karte, die ich jetzt irgendwo rumgeschickt habe und die Sie mir auch unbedingt wiedergeben müssen. Weil ein Nachteil hat die digitale Unterschrift, wenn Sie damit jetzt einen Kühlschrank bestellen, dann muss ich den bezahlen. Ja, wenn Sie normalerweise einen Kühlschrank bestellen und da Koch drunter schreiben, brauche ich nur zu behaupten, das ist nicht meine Unterschrift. Das kann ich in diesem Fall nicht. Ja, also der Empfänger einer digitalen Unterschrift hat einen juristisch einwandfreien Beweis, dass das von dem Inhaber des Zertifikates unterschrieben worden ist. Und da kann der Inhaber dann nicht mehr rummeckern. Ja? Ist das nur ein Dokument mit einer Prüfsumme? Das können Sie nicht, denn es wäre dieser Hash-Algorithmus, der da benutzt wird, ja, der wäre dann wertlos. Ja, man könnte ja auf die Idee kommen, das Dokument an einer Stelle zu verändern. Dann verändert sich natürlich die Prüfsumme. Dann ändere ich halt irgendwo anders so lange rum, bis die Prüfsumme wieder richtig ist. Das können Sie machen, das dauert aber, ja, gut, es dauert irgendwie, brauchen Sie einen Rechner für mehrere Millionen und dann irgendwie 2000 Jahre rumrechnen. So in der Größenordnung. Wobei das natürlich mit steigender Rechenleistung immer wahrscheinlicher wird. Wenn Sie jetzt ein begnadeter Mathematiker sind, der sagt, na gut, wenn ich jetzt hier diese und jene Änderung mache, dann kann ich irgendwie durch irgendwelche Geistesblitze das so, dann hätten wir alle ein großes Problem. Inklusive der Militärs, die das ja auch einsetzen. Gut, es gibt ja auch schon Hash-Algorithmen, bei denen genau diese Dinge passiert sind, wo man vorher gedacht hat, das dauert 2000 Jahre und auf einmal ist einer gekommen und hat gesagt, naja gut, also ich kann es schon in 5 Jahren oder wenn ich 1000 Leute finde, die das, wo ich das so parallel machen kann, dann klappt es vielleicht auch in einem halben Jahr. Also dieser RC4-Hash-Algorithmus, den man so bei der WLAN-Verschlüsselung eingesetzt hat, da ist das ja genau so. Wenn Sie nur genügend lange den verschlüsselten WLAN-Verkehr mitschneiden, dann können Sie sich das Ding ausrechnen. Ne? Und früher hat man gedacht, das dauert elend lange, heute mit dem Pentium 4 brauchen Sie 5 Minuten. Ne? Aber die Schlüssel, die in diesen Karten drin sind, die sind schon ziemlich sicher. Ne? Und die Schlüssellängen werden auch regelmäßig erhöht, sodass man da immer in dem Bereich ist, wo das nicht klappen kann. Aber die Frage ist vollkommen berechtigt. So, Authentifizierung mit RSA-Schlüsseln ist eigentlich relativ simpel. Im Endergebnis erreicht man Folgendes. Ich kann beweisen, dass ich diese Karte habe. Ich kann das über eine unsichere Leitung beweisen. Ich kann das einem Server beweisen auf elektronische Art und Weise und ich kann das beweisen, ohne dass der Server jemals mit mir in Kontakt gekommen ist und mit meiner Karte. Und zwar mache ich das wie folgt. Der Server nimmt eine Zufallszahl, verschlüsselt die mit meinem öffentlichen Schlüssel, schickt die mir und sagt mir, pass mal auf, wenn du wirklich derjenige bist, der du behauptest zu sein, dann hast du ja auch den privaten Schlüssel, dann kannst du ja auch die verschlüsselte Zufallszahl wieder entschlüsseln und mir zurückschicken. Und wenn dann die Zufallszahl wieder richtig beim Server ankommt, dann weiß der Server, aha, da hat jemand das entschlüsselt, also muss er die Karte gehabt haben, also ist das in Ordnung. Und das beim nächsten Mal nimmt er natürlich eine andere Zufallszahl, sonst könnte man ja durch Mitschneiden das einfach simulieren. Ja. Das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, genau das zu machen, zu beweisen, dass man eine Information oder einen Gegenstand besitzt, ohne dass sie im Vorfeld ausgetauscht werden muss und ohne dass man wirklich die Information selber übermittelt. Und das ist deutlich besser als die RSA-Token. Ja, weil da ist es wirklich so, wenn Sie das machen können, müssen Sie diese Karte in der Hand haben. Das kann niemand simulieren. So, jetzt muss ich Ihnen noch was zur digitalen Signatur erzählen, weil ein Problem haben Sie noch. Hätten Sie auch gerade schon merken können, weil ich habe Ihnen gesagt, der Server kann das machen, ohne jemals mit mir in Kontakt zu treten. Aber ich habe ja meinen öffentlichen Schlüssel mir auf die Stirne tätowieren lassen und eigentlich muss der Server jetzt vorbeikommen und sich erstmal meinen Schlüssel auf der Stirne angucken. Gut, jetzt könnte ich natürlich sagen, lieber Server, kein Problem, du brauchst nicht vorbeikommen, ich schicke dir die. Wird der Server natürlich sagen, du kannst mir viele öffentliche Schlüssel schicken, wer sichert mir denn, dass das, was du da mir schickst, auch wirklich auf deiner Stirne tätowiert ist? Beziehungsweise, ich könnte mir ja auch eine falsche Nummer hier oben auf meine Stirne tätowieren, ist das in dem Sinne Unsinn. Aber da habe ich kein Interesse dran. Ich möchte mich ja nicht selber bescheißen. Also normalerweise würde ich schon die richtige Nummer hier drauf tätowieren und würde jedem anbieten, wenn du mit mir kommunizieren willst, komm vorbei und guck sie dir an. Ja, dann kannst du auch sicher sein, dass du mit mir kommunizierst. Aber wenn ich das jetzt über eine entfernte Leitung mache, ist das äußerst unpraktisch. Also brauche ich irgendeine Möglichkeit, wie ich jetzt dem Server beweisen kann, dass der öffentliche Schlüssel, den ich ihm schicke und mit dem er ja sozusagen meine Identität überprüft, auch wirklich von mir stammt. Dann mache ich Folgendes, ich gehe mit meinem öffentlichen Schlüssel zu irgendeiner Zertifizierungsstelle, zum Beispiel zu den CAZ-Leuten, die da draußen sitzen, gebe denen meinen öffentlichen Schlüssel und beweise, wer ich bin. Also bei den CAZ-Leuten muss ich heute Morgen dann meinen Personalausweis und noch was zeigen. Und da haben wir auch ganz genau drauf geguckt und haben auch geguckt, ob ich so aussehe. Und im Prinzip gibt es so vertrauenswürdige Stellen, die machen genau das. Die nehmen quasi meinen öffentlichen Schlüssel, meinen Namen und die unterschreiben dann dieses Mini-Dokument, bestehend aus meinem Namen und meinem öffentlichen Schlüssel. Plus noch so ein paar andere Sachen kann man jetzt noch, weiß ich nicht, den Namen der Firma und Ländernamen, ganz gewisse Kleinigkeiten dann noch reintun. Aber letztendlich ist das ein ganz kleines Dokument und das ist dann genau, was ein Zertifikat ist. Ein X509-Zertifikat zum Beispiel. Und wenn ich dem Server meinen öffentlichen Schlüssel schicke, dann schicke ich dem nicht nur den öffentlichen Schlüssel, sondern ich schicke ihm dieses Zertifikat. Das ist dann im Prinzip mein öffentlicher Schlüssel plus mein Name, unterschrieben von einer vertrauenswürdigen Stelle. Und dann kann ja der Server erstmal mein Zertifikat überprüfen und dann kann er sicher sein, dass das auch mein öffentlicher Schlüssel ist. Und dann funktioniert die ganze Sache wieder. So. Das Signaturgesetz in Deutschland schreibt so gewisse Bedingungen vor, wie was zum Beispiel so eine wirklich vertrauenswürdige Stelle alles erfüllen muss. Die Bedingungen sind in Deutschland sehr, sehr hoch. Das ist auch mit ein Grund, warum das noch so wenig verbreitet ist, weil die Deutschen dann mit typischer deutschen Gründlichkeit Bedingungen aufgestellt haben. Also zum Beispiel diese Signaturkarte, die Sie da haben, die ist in einem Raum erstellt worden, der ist mit 5 mm Kupferblech abgeschirmt. Da gibt es keine Leitung von innen nach außen. Das heißt, da steht ein Rechner mit einer autarken Stromversorgung und der darf da auch nie rauskommen und da drum muss noch ein zweistufiges Sicherheitssystem sein. Da dürfen nur mindestens, so eine Handvoll Leute reingehen, auch immer nur zu zweit und solche Dinge müssen sich da vorstellen. Die müssen die Zertifikate 50 Jahre aufbewahren. Es gibt nur 3 Stück in Deutschland, die das überhaupt nach Signaturgesetz machen können. Also die Deutsche Post, die Telesec und D-Trust, Hamburg. Wobei D-Trust in Hamburg nur so projektbezogen Karten ausgibt und die anderen beiden, das war diese blaue und die gelbe Karte, die Sie eben gesehen haben. Gelb von der Post, wie nicht anders zu erwarten, und blau von der Telekom. Müsste eigentlich so Magenta sein. So, jetzt bin ich eigentlich an der Stelle, wo ich Ihnen was vorführen kann. Ich habe so ein paar Folien unterschlagen, Sie sind schon auf 20. Ich werde die als PDF-Datei auf den Server stellen. Dann können Sie sich auch noch die Folien angucken, die ich gestern auf dem Business-Vortrag gehalten habe. Gestern habe ich denen gesagt, wenn Sie die restlichen hören wollen, müssen Sie morgen nochmal kommen. Das wäre jetzt heute nicht so. Gut. Was ich nicht hinkriegen kann, ist hier dieses Anmelden an produktiver Firewall mit Smartcard. Das liegt hier an der Netzverbindung. Ich habe das mal probiert, aber irgendwie habe ich das nicht hingekriegt. Aber diese gelbe, ich brauche die jetzt übrigens auch wieder, sonst kann ich nichts vorführen. Ich kann das schon selber hingehen, ich habe ja hier. Also mit der gelben Karte kann ich mich bei uns in der Firma direkt auf der Firewall anmelden und zwar egal von wo aus. Das SSH-Protokoll macht sich das relativ einfach. Sie gehen einfach auf dem Server hin und schreiben den öffentlichen Schlüssel in eine Datei und sagen dem Server, pass mal auf, wer den passenden privaten Schlüssel hat, darf sich anmelden. Die Datei gibt es dann für jeden Benutzer, für Root, für alle anderen Benutzer. Und wenn Sie halt den privaten Schlüssel haben, der zu einem dieser öffentlichen Schlüssel passt, dann können Sie sich als der Benutzer anmelden. Ja? Da werden also keine Zertifikate benutzt, weil man als Serveradministrator schon davon ausgeht, dass derjenige, der dann sich als Root anmelden soll, vorher vorbeikommt und man wirklich überprüfen kann. Also da entsteht nicht das Problem, dass Ihnen irgendjemand einen öffentlichen Schlüssel schickt und sagt, pass mal auf, die passende Person dazu soll sich jetzt als Root auf den Firewall anmelden. Da würde jeder Administrator sagen, da soll die passende Person erstmal vorbeikommen und mir die Karte zeigen, mit der die das machen möchte. Ne? Beziehungsweise bei uns ist das so, ich gebe die Karten ja selber aus. Insofern weiß ich auch, welchen Schlüssel ich da eintragen muss. Und das Verfahren, was da in SSH implementiert ist, ist genau diese Geschichte mit der verschlüsselten Zufallszahl, die ich Ihnen eben erzählt habe. Das ist übrigens auch bei SSH so, bei SSL so, das ist eigentlich immer das gleiche, dieses Challenge-Response-Verfahren. So, jetzt wollte ich Ihnen als erstes zeigen. Ich habe jetzt ein Problem, ich habe auf dem Rechner 3 virtuelle Maschinen und ich möchte jetzt an die virtuellen Maschinen Kartenleser anschließen. Und der Kartenleser, den kann ich ja nicht an die virtuelle Maschine anschließen, sondern nur an die richtige Maschine. Also muss ich jetzt, ich habe aber keine 3 seriellen Anschlüsse, also muss ich jetzt irgendwie hier so ein bisschen rumtricksen, dass ich sozusagen die richtige Hardware in die richtige virtuelle Hardware verwandle. Und ich habe jetzt so ein bisschen meinen Fahrplan geändert. Eigentlich wollte ich Ihnen erst was zeigen, was mit dem Laser geht. Das habe ich jetzt überschlagen. Das mache ich vielleicht gleich noch, wenn ich Zeit habe. Ja, und die seriellen Leser haben dann noch die unschöne Eigenschaft, dass die die Stromversorgung über PS2 beziehen und mein Laptop aber keinen PS2-Anschluss hat. Aber ich habe so einen USB nach PS2-Wandler. So, und was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist, wie man aus so einer Karte den öffentlichen Schlüssel ausliest. Den privaten Schlüssel, wie gesagt, kann man ja nicht auslesen. Und da sind wir dann schon direkt im Prinzip bei machen wir das hier mal weg. Wo war ich denn jetzt? Da. Ja, das ist hier unten dieser Befehl PKCS15-Tool und man sagt eigentlich nur, dass man einen SSH-Key auslesen möchte. Man muss dahinter noch sagen, welcher SSH-Key, das habe ich hier auf der Folie vergessen. Dann müssen wir mal gucken, ob ich das hier eingetippt habe. PKCS15-Tool. Ja, das ist natürlich... So, da muss man hier erstmal so einen Kartendämon starten. Gestern auf dem Business- und Behördenkongress habe ich das hier nicht so hackermäßig vorgeführt. Da sollte das alles seriöser sein. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach, dass ich das jetzt hier so eintippe. Da kann auch ein bisschen schief gehen, das ist ein bisschen die Gefahr bei der Sache. Sowas zum Beispiel hier. User-PC. Da sehen Sie genau solche Sachen. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob es funktioniert hat. Irgendwie nicht so richtig. Ja, aber da müssen immer mehrere laufen, oder? Wenn das natürlich schief geht, ist es relativ schlecht. Ich weiß, was ich vergessen habe. Habe ich eben Ihnen die ganze Zeit erzählt, worauf man achten muss, und jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Ich muss im Prinzip hier der virtuellen Maschine sagen, dass die das Removable Device. Ich muss den seriellen Leser sozusagen aus der einen virtuellen Maschine rausziehen und in die andere virtuelle Maschine einstöpseln. So. Oh, hat er den sogar jetzt gefunden? So, was OpenSC jetzt macht, das kann ich bei der Gelegenheit erzählen, ist, OpenSC ist so eine Mittelwert zwischen der Anwendung und der Karte. Ja? Und um mit der Karte sprechen zu können, habe ich aber zum Teil einen längeren Weg. Ja? Ich muss mir vorstellen, die Karte steckt im Leser, dann brauche ich einen Treiber für den Leser, ich brauche einen Treiber für das Kartenbetriebssystem. Die Karten sind zwar alle genormt nach ISO, aber die Norm ist so schwammig, dass letztendlich die Befehle, die man zu einer Karte schicken muss, irgendwie anders sind. Sie müssen sich das so vorstellen, als wenn Sie da 10 verschiedene Modems hätten und Sie wollen die jetzt alle mit einem AT-Kommando ansteuern und das soll halt funktionieren. Und im Prinzip ist OpenSC an der Stelle genau das, was Sie da bräuchten. Sie sagen quasi OpenSC, verbinde mich über dieses Modem mit der Uni Gießen. Und dann macht OpenSC im Prinzip genau das, was für das entsprechende Modem, für die entsprechende Kartentreiber und für den entsprechenden Kartenleser notwendig ist. Und Sie können sozusagen von oben das bedienen. Und unten ist sozusagen der ganze Mist eingebaut, den Sie als Programmierer, als Smartcard-Benutzer gar nicht sehen wollen. Ja? Das hat so ein bisschen den Nachteil, dass das relativ lange dauert, weil OpenSC muss sich ja jetzt erstmal die Karte angucken, muss rausfinden, was ist das für eine Karte und wie kann ich die benutzen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Karten nicht nach dem PKCS15-Standard erzeugt werden. Der PKCS15-Standard, das ist im Prinzip ein Standard, der so ein Inhaltsverzeichnis vorgibt, Das sagt quasi, an einer bestimmten Stelle auf der Karte muss ein Inhaltsverzeichnis sein, wo dann drin steht, wo der ganze Rest ist, die Schlüssel, die Zertifikate und sowas alles. Ja? Und dieses Inhaltsverzeichnis lässt aber zum Beispiel die Deutsche Post weg. Sie weiß ja, wo die Zertifikate sind, warum soll sie das neue Inhaltsverzeichnis schreiben? Ja? Und OpenSC geht jetzt an der Stelle hin, dass sie im Prinzip sagt, gut, wenn das jetzt eine Karte von der Post ist und ich finde da an der einen Stelle dieses oder jenes, dann erzeugt quasi OpenSC im Speicher sozusagen so eine Art virtuelles Inhaltsverzeichnis. Und dafür muss OpenSC aber natürlich erstmal gucken, was das ist. Und das dauert am Anfang relativ lange. Ne? Also es ist jetzt nicht so, Sie drücken auf Return und schwuppdiwupp ist der Key da, sondern OpenSC wird ja jetzt gerade initialisiert. Ja. Gut, und dann kriegen Sie zum Schluss, haben Sie hier gesehen, den Schlüssel genau in dem Format, wie SSH den braucht. Wenn Sie statt Read SSH Key sagen Read Public Key, dann bekommen Sie den in diesem PEM-Format, wie OpenSSL das gerne hat. So, was wollte ich als nächstes machen? Das ist jetzt der gleiche, ja. Das ist letztendlich ist das eine 1024-Bit-Zahl, die jetzt hier in beiden Fällen, also hier oben ist sie. Hier oben ist sie jetzt einfach freundlicherweise mal ausgedruckt worden, so als Dezimalzahl. Ich weiß nicht, warum wird das gemacht? Ach so, gut. Ja, also habe ich sowas gelernt. Also das sind zwei verschiedene Formate. Aber letztendlich ist das immer diese Zahl, einmal hier in Base 64 und hier unten nochmal in Base 64 mit so einem Beginn und End darum. Ja? Weil das vom SSH-Protokoll gibt es zwei Versionen. Version 1 und Version 2. Und der Andreas hat mir gerade erklärt, dass das Format, wie SSH Version 1 das haben möchte. Und darunter, ich habe immer gedacht, das wäre, ne, da vorne steht ja auch noch 1024-Bit-Schlüssel. Das ist der öffentliche Exponent und das ist im Prinzip der eigentliche Schlüssel, die 1024-Bit-Zahl. Ne? 1024-Bit sind ungefähr 300 Dezimalstellen. Ich habe hier ungefähr 8, nee, das ist glaube ich 120 breit, 200, ja, kommst du ungefähr hin. Ne? Ja, man soll nichts so einfach glauben. Ne? So, nächstes Beispiel. OpenSC und Samba. Samba unterstützt erstmal keine Smartcard-Anmeldung. Das ist äußerst schade, weil das ist natürlich eigentlich das, was man so gängig macht. Man möchte natürlich auch mit seiner Karte sich an der Windows-Domäne anmelden können. Jetzt gibt es unter Windows eine GINA-Bibliothek. GINA steht für Graphical Identification. Ja. Graphical war richtig, der Rest war. Das könnte auch, ja, gut. Also, das ist im Prinzip die Routine, die am Anfang aufgerufen wird und die in dieses Fenster auf den Bildschirm schmeißt. Drücke Ctrl Alt entfernen und dann gib dein Passwort ein und dann spreche ich mit dem Server und sorge dafür, dass du dann als Benutzer angemeldet wirst. Und die Routine, die habe ich zum Beispiel für unsere Firma ausgetauscht gegen eine andere Routine. Die Routine selber unterstützt zwar Smartcards, aber nur, wenn die Smartcards von Microsoft erstellt worden sind und auch nur, wenn man sich an einer Windows NT-Domäne anmeldet und auch nur, wenn die Windows NT-Domäne einen Active Directory Server auch noch hat. Und das Ganze muss auch noch unter Windows 2000 sein. Unter 2003 geht das aus irgendwelchen Gründen noch nicht, weil Microsoft das irgendwie noch nicht eingebaut hat. Und mit XP wird sowieso wieder alles geändert. Da machen Sie jetzt Kerberos, das dann. Also, ich habe im Prinzip ein Windows-freies Rechenzentrum und ich hatte jetzt nicht vor, für die Smartcard-Anmeldung das wieder zu ändern. Also habe ich im Prinzip diese GINA-Bibliothek ausgetauscht. Und das kann ich vielleicht am Ende nochmal zeigen, da muss ich jetzt hier wieder umstöpseln, weil ich dann wieder das Problem mit den virtuellen Maschinen habe. Und das funktioniert bei uns so: Jeder Mitarbeiter kriegt ein Zertifikat, das erstelle ich mit OpenSSL. Und schreibt das dann mit OpenSC auf unsere Mitarbeiterkarten. Also wir haben alle so eine, jetzt nicht so eine gelbe Karte, weil die gelben Karten haben den Nachteil, wenn die einen Mitarbeiter verlieren würde, müsste der dann zur Post gehen und sich eine neue besorgen. Das wird 3 Tage dauern. Also haben wir so Blankokarten uns besorgt und beschreiben die selber. Dann kann die EDV im Verlustfall auch schnell Ersatz schaffen. Und auf die Karten schreiben wir im Prinzip hier diese Zertifikate, die Sie hier unten sehen. Da steht dann immer, hier bei Common Name würde dann jetzt der Name des Anwenders stehen. Bei X500 Unique Identifier, da steht dann immer der der Windows NT Benutzername drin. Das macht dann die Anmeldung etwas einfacher, wenn man sich mit einem Zertifikat anmeldet und im Zertifikat steht schon der Benutzername drin, dann kann man sich so Mapping-Probleme ersparen, so nach dem Motto, wie heißt denn jetzt der Peter Koch auf der Windows-Maschine? Ja? Gut, ich heiße Koch, wir sind da nicht sehr kreativ. E-Mail-Adresse und hier kann man noch so ein paar andere Sachen. Steht bei uns jetzt unser Firmenname und Düsseldorf und solche Sachen. Wobei Düsseldorf sollte man tunlichst mit UE schreiben, weil Umlaut in Zertifikaten ist ein Thema für sich. So, das zeige ich Ihnen mal, wie man so ein Zertifikat auch auslesen kann. Kann man sich nicht alles merken. So. Gut, und mit diesen Zertifikaten melden wir uns dann an unserer Samba-Domäne an. Gut, das ist jetzt ein schönes Beispiel. Ich habe ja immer noch meine gelbe Karte da drin stecken. Habe ich mal ganz bewusst gemacht. Dann sehen Sie jetzt an der Stelle, was die Deutsche Post da für mich reingeschrieben hat in das offizielle Signaturzertifikat. Also meinen Namen, dann haben Sie nochmal extra meinen Titel, ein extra Attribut gibt es dafür, wusste ich vorher auch noch nicht. Also relativ spartanisch. Ne? Und die Karten, die wir jetzt auf der Firma haben, das sind im Prinzip die hier. So, während das hier läuft, kann ich schon ein bisschen was zu Mozilla erzählen oder wie OpenSC selber aufgebaut ist. Also unten hatte ich schon erzählt, da ist so eine Schicht, die sich um den Kartentreiber kümmert und um das Betriebssystem. Dann kommt irgendwann so ein API, mit dem man so elementare Kartenoperationen machen kann. Zum Beispiel, hier ist die PIN, überprüf die mal oder gib mir mal den Schlüssel sowieso oder speicher mal Informationen in der Datei sowieso. So auf dem Level befindet sich dieses OpenSC-API. Und darüber gibt es noch eine Schicht, der sogenannte PKCS11-Standard. Das ist ein Standard von RSA, die diese Token da herstellen. Und das ist ein Standard, mit dem man sozusagen über festgelegte Bibliotheksaufrufe kryptografische Operationen durchführen kann. Und eine Software, die diesen Standard einhält, die kann dann sozusagen mit allen kryptografischen Geräten sprechen, die wiederum eine Bibliothek zur Verfügung stellen. Ja? Jetzt ist aber so, wenn Sie sich bei der Deutschen Post so eine Karte kaufen, wäre das ja schön, wenn die Ihnen dann auch so eine PKCSL-Bibliothek geben würden. Dann könnten Sie nämlich in jeder Anwendung, die den PKCSL-Standard unterstützt, Ihre Deutsche Postkarte benutzen. Macht die Deutsche Post aber nicht. Die gibt Ihnen die Karte einfach so, ohne irgendeine Anwendung. Und meines Wissens gibt es auch keine PKCSL-Bibliothek käuflich zu erwerben für diese eine Karte. Ah, das stimmt wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es schon noch irgendwo was, aber es ist ziemlich teuer. Aber bei OpenSC ist das jetzt so, wir haben jetzt sozusagen oben auf das OpenSC-API haben wir diesen PKCS11 draufgesetzt, sodass wir jetzt im OpenSC-Projekt eine PKCS11-Routine haben, die alle Karten unterstützt, die von OpenSC unterstützt werden. Ja? Und Mozilla zum Beispiel ist eine Anwendung, die den PKCS11-Standard unterstützt. Und wenn Sie eine PKCS11-Bibliothek haben für Ihr kryptografisches Gerät, dann können Sie dieses kryptografische Gerät mit Mozilla benutzen. Ja, und über diesen Weg ist jetzt im Prinzip jede Smartcard und jeder Kryptotoken, den wir unterstützen, nutzbar für Mozilla. Das war schlecht, dass ich erst die gelbe Karte reingetan habe, weil ich habe Ihnen eben erzählt, dass das relativ lange dauert, bis OpenSC weiß, was da von der Karte ist. Und genau aus dem Grund geht OpenSC hin und cached so gewisse Informationen. Das hat jetzt, glaube ich, dazu geführt, dass er Ihnen, obwohl da jetzt eine andere Karte drin ist, noch die Information von eben gezeigt hat.
Ja, so ist das.
Gut, das, was hier steht, habe ich Ihnen gerade erzählt. Jetzt lassen Sie mich mal überlegen, ob ich das vorführen kann. Also ich kann zumindest mal den Firefox starten. Und Ihnen zeigen, wo die auftauchen würden, wenn das jetzt perfekt klappen würde. Also hier sehen Sie einmal diese Kryptografiemodule. Kryptografiemodule sind nichts anderes als PKCS11-Bibliotheken. Ja. Können Sie hier an der Seite auch sagen, lad mir ein neues Kryptografiemodul, dann fragt er Sie hier, gut, wie wollen Sie das nennen, und sag mir mal, wo diese PKCS11-Datei ist. Und ich lade mal gerade eine. Wo habe ich denn hier alles Schönes? Vor kurzem was verkauft hier. Also ich kann nicht versprechen, dass das jetzt auf Anhieb funktioniert. Muss man hier immer suchen. Da ist es. So, ich habe jetzt danach zwei PKCS11-Module geladen. Also, ich bin mir sicher. So, jetzt sehen Sie hier oben dieses OpenSC-PKCS11-Modul, das ich Ihnen gerne gezeigt hätte, das aber nicht mit diesem komischen Kartenleser funktioniert, der hier in meinem Laptop drin ist, weil das ist ein absolut undokumentiertes Teil. Da gibt es auch nur einen Windows-Treiber für. Und deswegen habe ich da drunter nochmal zusätzlich eins installiert, damit Sie wenigstens sehen können, wie jetzt hier die Schlüssel auftauchen. Ich muss das Ding aber deinstallieren, weil sonst beide Module versuchen sich, die prügeln sich dann um meinen Kartenleser. Und ich möchte jetzt sicherstellen, dass das OpenSC-Modul nicht zum Zuge kommt. Ja, okay. Das ist eine Marke von Mozilla, wenn Sie da ein Kryptografiemodul löschen, ist es danach noch da. Haben Sie gesehen, er hat aus der Liste das Falsche entfernt, nicht das, was Sie gelöscht haben. Müssen Sie einmal schließen, wieder aufmachen. Tut nichts, ist nicht weiter schlimm. So, und jetzt müsste eigentlich richtig. Hier muss ich es reinstellen. Ja, jetzt hat er schon die Karte erkannt. Also die Karte ist ja dieses Kryptografiegerät. Und da drin hat er jetzt auch schon, ja, da sagt er nicht allzu viel. Und hier bei Zertifikate sehen Sie jetzt die Zertifikate, die da drauf sind, nämlich dieses Linux-Tag, das, was ich Ihnen da eben anzeigen wollte und was wegen dem Caching nicht funktioniert hat. Sehen Sie genau diese Sachen, kann man hier noch draufklicken, dann kriegen Sie das noch ein bisschen detaillierter angezeigt. Na. Ja. Also herausgegeben ist das von meinem Signaturzertifikat, also ich habe zwei Zertifikate, eins für mich selber und eins zum Signieren. Und der Inhaber, gut, das ist das, was ich Ihnen da eben gezeigt habe, dieses demo@linuxtag.org. So, und jetzt könnten Sie, wenn Sie jetzt mit SSL auf eine Webseite gehen, können Sie sich genau mit dem Zertifikat identifizieren. Dann wird der private Schlüssel benutzt, der hier drin ist. dann würde uns das Ding auch nach der PIN fragen, weil wenn ich den privaten, also das Zertifikat kann ich auslesen ohne PIN, aber wenn ich den privaten Schlüssel benutzen will, muss ich natürlich erst nochmal die PIN eingeben. Ne? Das kann ich jetzt hier schlecht vorführen, weil ich habe jetzt nicht noch eine vierte virtuelle Maschine mit einem Apache und SSL und den ganzen Kram, den ich da bräuchte, um Client-Zertifizierung zu machen. So, OpenSC enthält eine SSL-Engine. OpenSSL ist ja dafür gedacht, dass Sie mit Software-Zertifikaten umgehen und mit Software-Schlüsseln. Sie machen ja alles in Software. Sie haben ja den Schlüssel in der Datei, das Zertifikat in der Datei. Sie haben alles immer in diesen .pem-Dateien. Und in diesem Fall ist das ja so, dass der private Schlüssel in dieser Karte drin ist und da auch nicht rausgeholt werden kann. Und wenn Sie den privaten Schlüssel benutzen wollen, dann muss das ja die Karte für Sie machen. Das heißt, an der Stelle kommen Sie mit OpenSSL nicht weiter, es sei denn, Sie stellen OpenSSL jetzt eine sogenannte Engine zur Verfügung, mit der dann OpenSSL gewisse Tätigkeiten auslagern kann an ein Hardwaregerät. Und genau so eine Engine haben wir auch in OpenSC. Das heißt, alle Karten, die sozusagen von OpenSC unterstützt werden, die kann man als Engine für OpenSSL benutzen. Das heißt, man kann jetzt mit OpenSSL zum Beispiel Zertifikate signieren und kann aber den privaten Schlüssel benutzen, der auf der Karte ist. Ja. Ja, und da hier oben sind die Befehle. Ja, ich habe noch 5 Minuten Zeit, kann ich Ihnen das sogar noch vorführen. Nee, ich erkläre Ihnen lieber, wie das geht, dann muss ich erst umstöpseln, das bringt jetzt nichts weiter. Also der erste Befehl sagt den OpenSX509, sagt, dass Sie was mit Zertifikaten machen wollen. In RequestPEM heißt, das ist sozusagen das noch nicht signierte Zertifikat, das nennt sich dann Zertifikatsrequest, das ist quasi ein Zertifikat ohne Unterschrift. Quasi der öffentliche Schlüssel plus der Name, aber noch nicht unterschrieben. Ja? So, und darunter steht -CA, CRT, CA-PEM, da ist das Zertifikat drin, mit dem Sie unterschreiben wollen. Ja? Und dahinter steht CA-Key, Key, CA-PEM, da ist der Schlüssel drin, der private Schlüssel, der zu dem Zertifikat passt. Ja? Und darunter steht noch, dass Sie Seriennummer auf 1 setzen wollen und das Zertifikat soll 100 Tage gültig sein. So, darunter sehen Sie genau das Gleiche, nur dass Sie jetzt anstelle des Zertifikates oben, nehmen Sie jetzt das Karte.crt, dass Sie sich vorher mit dem PKCS15-Tool-R45 ausgelesen haben aus der Karte. Und Sie sagen am Anfang -Engine-PKCS11, das ist quasi der Hinweis für OpenSSL, dass er für Verschlüsselungsoperationen jetzt diese Bibliothek benutzen soll. Und da, wo vorher stand, nimm den Schlüssel aus KeyCA.PEM, steht jetzt da unten, nimm den Schlüssel aus 2.45. Ja? 45 ist die Nummer von dem Zertifikat, ja, von dem Schlüssel. Und es kann auf einer Karte mehrere Schlüssel geben oder mehrere Zertifikate zum gleichen Schlüssel. Ja? Und die 2 da vorne sagt ihm, dass er das zweite nehmen soll. Ja? Und da hinten CA Key Form Engine, das sagt ihm quasi, dass er jetzt nicht in der Datei 2.45 gucken soll, da würde er sofort sagen, File Not Found, sondern dass er diese 2.45 sozusagen der Engine schicken soll und soll der Engine sagen, mach da mal mit deine Verschlüsselung. Ja? Das Set Siegel 1 und DS100 ist genauso wie vorher. Ja? Das ist zum Beispiel das, was wir bei uns auf der Firma machen, wenn ich mit meiner Signaturkarte jetzt ein Zertifikat für einen Mitarbeiter unterschreibe. Beziehungsweise wenn ich selber ein Signaturzertifikat brauche, dann muss halt der Geschäftsführer kommen und muss seine Karte dann in den Leser tun, damit dann sozusagen mit der Geschäftsführerkarte mein Zertifikat unterschrieben wird. So, habe ich noch was? Ja, Windows hat sich eine eigene Schnittstelle ausgedacht, wie man auf kryptografische Geräte zugreift. Es gibt zwar den PKCS11-Standard und den gibt es auch für Windows und Unix und macOS, aber warum soll Microsoft den benutzen, wenn man sich was Eigenes für Microsoft ausdenken kann? OpenSC enthält kein CSP, aber es gibt ein anderes freies Projekt, das heißt CSP11. Das macht im Prinzip Folgendes, das ist ein CSP, der die CSP-Aufrufe übersetzt in PKCS11-Aufrufe. Und den kann man sozusagen dazwischen schieben und dann können auch alle Anwendungen, die jetzt auf dem CSP-Standard basieren, mit der Smartkarte sprechen. Das ist im Wesentlichen der Internet Explorer und Outlook. Ja, wenn Sie den nicht benutzen, dann brauchen Sie das auch nicht. Ja? Im Prinzip könnte man auch auf dem Wege ein Windows-Logon an einer Windows-Domäne hinbekommen. Das ist aber letztendlich noch nicht ausprobiert worden. Ich vermute auch mal, dass das relativ fehleranfällig ist, weil dann wird ja verdammt viel emuliert. Sie haben jetzt den CSP. Die CSP-Aufrufe werden umgesetzt in PKCS11-Aufrufe. Unser PKCS11-Treiber setzt die um in OpenSC-API-Aufrufe. Die OpenSC-API-Aufrufe gehen dann sozusagen durch OpenSC zur Karte. Das heißt, da wird mehrfach übersetzt. Ne? Und das ist so, wie wenn Sie von Deutsch nach Englisch, von Englisch nach Französisch und Französisch wieder nach Deutsch übersetzen. Das funktioniert in der Regel auch nicht. Und ich glaube, das klappt auch nicht. Also kann ich jetzt nicht guten Gewissens empfehlen, das zu probieren. Ne?
Gut, warum der jetzt hier mit der Online sprechen will, weiß ich auch nicht.
Ja, das ist die letzte Folie. Und Sie haben noch genau 5 Sekunden Zeit, mich was zu fragen. Ja, ich werde die auf den Linux-Tag. Ich glaube, man kann die einfach an. Also ich werde die schicken an vp@linuxtag.org. VP für Vortragsprogramm. Also da soll das dann irgendwo auftauchen. Ja, noch ein paar Fragen. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn Sie was verschlüsseln, sozusagen aus Klartext Buchstabensalat machen, dann soll der Mechanismus so funktionieren, dass wenn Sie viel von dem Klartext kennen und viel von dem Buchstabensalat, dass Sie dann nicht den Schlüssel erraten können. Das klappt aber nicht immer hundertprozentig. Und dieser Algorithmus, den RSA dann nimmt, den haben die sich selber ausgedacht. Das ist nicht auszuschließen, wenn sich da jetzt jemand vielleicht mal im Rahmen einer Studienarbeit für Kryptographie hinsetzt und vorher die Sekretärin bittet, mal so 1000 Stück aufzuschreiben, dass das möglich ist. Also ich würde das nicht für ausgeschlossen halten. Ich würde es aber auch nicht behaupten hier an der Stelle, weil es ist eine Hash-Funktion. Es wird nicht iterativ aus den Werten berechnet, sondern es wird die Anzahl der Minuten seit 1900 genommen und diese Identifikationsnummer und die wird dann daraus wird einfach ein Hash-Wert berechnet. So, dann möchte ich den Herrn Windy nicht weiter aufhalten. Vielen Dank.